Was ist bunter als ein Osterkorb? Nur die Themen im Fearlist Ostertalk.
Hallo Freunde, willkommen bei Fearlist. An meiner Seite sind Hase.
Hase, hallo.
Enrico Hase.
Hase, hallo.
Und Johnny Hase.
Herr Hase, hallo.
Und ich bin Arthur Hase. Es war Ostern dieses Wochenende, deswegen haben wir viel mit Hasen zu tun und seit jeher auch schon. Deswegen passt das ganz gut.
Alles Gute zum Geburtstag, Hase.
Danke.
Stimmt, du hast doch im Mai.
Ja, richtig. Ich habe im Mai Geburtstag, deswegen feiern wir Ostern auch vorher, weil dann haben jeder noch die Zeit, weil es ist ein Geburtstags- oder so ein Brauch bei uns in der Familie, ist schon seit Generation von Generation weitergegeben, dass man kurz vor seinem Geburtstag, einen Monat vorher ungefähr, bunte Eier verteilt an die ganze Menschheit, die aber in den Garten legt und die erstmal finden müssen. Ist ein Brauch, der sich ergeben hat durch die damalige königliche Ober- Weiter weiß ich nicht. Frohe Ostern.
War das nicht zufällig in Hasistan?
Ich habe das Gefühl, ihr merkt, in welche Richtung die Folge heute gehen wird.
Osterinsel.
Genau, das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar haben wir heute quasi gar nichts vorbereitet. Wir wollten uns mal einfach mal hinsetzen und wie früher einfach mal quatschen, was so geht. Wir haben jetzt immer nur geskriptet, in Anführungszeichen, gearbeitet, quasi im Grundprinzip ein Thema zum Beispiel eingeführt. Und jetzt wollten wir einfach mal quatschen, jeder wirft ein Thema rein und dann ergibt sich das. Und das sind meiner Meinung nach die besten Folgen, die am meisten Spaß machen.
Wie fangen solche Gespräche meistens an, auch wenn man die Familie jetzt die Feiertage besucht hat? Und wie ist Arbeit?
Halt mein Bier. So fangen Gespräche meistens an.
Halt mein Bier.
Hör mir mal zu.
Also es ist ja auch noch nie ein Gespräch angefangen mit halt mein Salat. Also es ist ja...
Ja, ich weiß nicht. Bestimmt.
Also wenn das ein Gespräch war, dann war es aber eher halt mein Salat. Ich hau mir gerade gleich selbst ins Gesicht.
Ansonsten, hattet ihr denn überhaupt die Gelegenheit, jetzt über die Ostertage zu zocken? Weil bei mir, Spoiler, nein.
Ich habe viel gezockt tatsächlich, weil ich bin schon seit, also heute ist Montag, Ostermontag, wo wir gerade aufnehmen, und ich bin seit Freitag mehr oder weniger unterwegs, weil mein Patenkind Geburtstag hatte, meine Frau hatte Geburtstag, meine Schwester hatte Geburtstag, und dann haben wir beide Seiten der Familie nochmal besucht. Und das Schlafenlegen, wenn das Haus voll ist, bei dem Besuch, bei dem wir sind, ist immer schwierig. Dann habe ich meine Tochter dann schlafen gefahren mit dem Auto. Keine Sorge, ich habe die Spritpreise nicht bezahlen müssen. Da war ich von verschont geblieben. Aber dann, als meine Tochter im Auto gepennt hat, habe ich meine Switch 2 dabei gehabt und die ganze Zeit gezockt.
Ich habe mich gerade gefragt, wie hast du dann noch
während der Fahrt?
Nicht während der Fahrt, ich habe mich irgendwo hingestellt.
Don't drink and drive, es steht nirgendwo don't drive and play oder so.
Aber er hat Mario Kart gespielt, also ist er irgendwie trotzdem gefahren.
Nee, ich habe Pokémon Pokopia gespielt. Und Jens, du willst es wahrscheinlich nicht hören, wir haben uns auf dem Discord schon mal drüber unterhalten, aber es ist echt gut und es wird immer und immer besser. Man merkt, dass das Spiel nicht von Game Freak gemacht ist. Ich würde es jetzt mal behaupten, ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das ist nicht von Game Freak.
Merkt man auch, glaube ich, an den Bewertungen, ne?
Ja, das ist das bestbewerteste Pokémon-Spiel ever. Crazy. Oh mein Gott. Es macht so viel Spaß. Es ist nicht wie Animal Crossing, wie das ja auch verglichen wird, ganz und gar nicht. Das ist einfach wie dieses Dragon Quest Builders, nur mit dem extremen Sammeltrieb, die Pokémon zu haben. Diese Kernmechanik, die da drin ist, ja, du baust alles auf, musst Missionen machen und so weiter, bestimmte Pokémon holen und so weiter und so weiter, alles uninteressant. Du musst verschiedene Arten von Habitaten bauen, zum Beispiel 4 Gräser nebeneinander, dann spawnen bestimmte Pokémon da drin. Oder neben einem großen Felsen ein paar Grasbüsche setzen. Oder du musst auf einer bestimmten Höhe sein, um dann bestimmte Gegenstände dorthin zu stellen, Möbel und so weiter, um damit ein, keine Ahnung, Knogger oder sowas kommt beim Friedhof. Okay. Und das sind teilweise so geile Mechaniken, wo du versuchst, alles zu sammeln, das richtig hinzustellen und dann abwartest, bis dieses Pokémon spawnt, das dann eigene Fähigkeiten hat, wie das kann Pflanzen düngen, bewässern, es kann mit Feuer Lampen anzünden, Elektrizität machen, mit der du dann nachher neue Physics, irgendwelche Generatoren bauen kannst und so weiter. Das macht so viel Spaß und es wird immer und immer besser. Ich habe jetzt erfahren, dass es irgendwie 7 Welten gibt oder 8 Welten gibt. Ich habe gerade die 2. erreicht. Und ich habe irgendwie schon 30 Stunden drin oder so.
Okay, das klingt auf jeden Fall belohnt und bockig.
Das klingt
mega
so
gut.
berichtige mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber um gewisse Pokémon zu fangen, musst du bestimmte Sachen erfüllen. Heißt also, du, keine Ahnung, musst ein Item haben, zu einer gewissen Tageszeit an einem Ort sein, damit es braucht. Das erinnert mich irgendwie an Zelda. Majora's Mask besonders, dass du dann Tag-Nacht-Zyklen hattest und sowas bei bestimmten NPCs Quests erledigen musstest und sowas. Finde ich geiles Prinzip, ne?
Und das ist wie bei Animal Crossing mit Realtime. Also das sagt dir wirklich, wenn du deine Pokémon ein Gebäude aufbauen lässt, es gibt solche Starter-Kits für fertige Häuser, dann sagt er dir, das Haus wird 13.39 Uhr fertig sein und so weiter. Crazy. Natürlich kannst du Timeskips machen, ne, indem du das in der Konsole änderst, aber ist trotzdem voll geil. Ich habe gerade parallel nachgeguckt, das Spiel ist doch von Game Freak, aber auch zusammen mit Omega Force. Omega Force müsste ich gerade gucken, was die noch so gemacht haben im veröffentlichten Spiel. Dynasty Warrior haben die gemacht.
Das hört sich an wie eine neue Power Ranger Gang. Power Rangers Omega Force.
Die haben tatsächlich nur, und die One Piece Spiele haben die gemacht.
Okay.
Die haben Dragon Quest gemacht. Dragon Quest Heroes, Hyrule Warriors.
Ja klar, die ganzen Dynasty Warrior
Dinger. Fire Emblem.
Okay.
Dragon Quest Builders 2 haben die gemacht. Okay, da siehst du, woher das kommt. Woher die Mechanik kommt. Das haben die das haben 2018 gemacht.
Also könnt ihr nur zwei Genres machen: Dynasty Warriors und Pokopia.
Dragon Quest Builders.
Ja. Geil. Aber ist gut. Ich finde nett, dass Pokémon einfach mal diese Richtung versucht. Und es ist ja einfach auch eine Welt, in der dieses ganze System sehr, sehr gut funktioniert. Pokémon sammeln macht ja einfach auch Spaß, ne? Muss man ja einfach sagen.
Mega. Das ist super klare Empfehlung. Ich finde es ein bisschen zu teuer mit den 69,99. Die Welten sind groß, du hast viel zu tun, du hast viel Spielzeit. Es ist technisch gut programmiert, auf jeden Fall. Aber bei einem Nintendo-Spiel 70 Euro zu bezahlen, ist immer noch Bauchschmerzen.
Ja, und erwartet nicht, dass das Spiel innerhalb von 2 bis 5 Jahren irgendwo im Angebot ist.
Nee.
Weil Nintendo.
Wenn ihr es 50 irgendwo kriegt, schlagt sofort zu. Ist eine klare Empfehlung. 70 weiß ich nicht.
Na gut.
Ja, hundertprozentig. Nee, ich habe tatsächlich auch sehr wenig in der Zeit, die letzten Wochen sogar, sehr, sehr wenig gespielt. Ich habe ab und an mal ein Video geguckt oder sowas von TFT. Kommt ja bald wieder ein neues Set raus. Ist jetzt auf dem PBI draußen, Testserver. Und kommt, glaube ich, am 16. oder 17. April auf die Live-Server. Und simpleres Set auf jeden Fall. Wird wieder gezockt, hundertprozentig. Sieht gut aus auf jeden Fall.
Simpler, nicht so komplex wie das letzte Set, das da war, wo du noch so viele Mechaniken hattest.
Mit den Unlock-Mechanics
und keine Ahnung
genau. War schon ganz cool auf jeden Fall. Die haben einen Schritt zurückgelegt. Das liegt aber auch stark daran, dass die Frühlings-Season, die geht nur, das ist auf jeden Fall das kürzeste Set. Ich glaube, das geht gerade mal 2 Monate oder sowas. Auf jeden Fall 6 Patches. Die normalen Sets gehen 8 Patches. Deswegen machen die da auch meistens nicht so einen Effort draus, dass die da über krasse Mechaniken reinpacken und keine Ahnung was, ne? Da merkt man, dass viel recycelt wird, ne? Von den Champions und alles Mögliche, ne? Dass Ähnlichkeiten bestehen, aber das wertet das Set nicht runter, ne? Es kommen immer frische Ideen rein, auf jeden Fall, Set Mechanics. Und jetzt haben wir die Space Gods als Set. Bestimmte Champions sind als Space Gods aufgetreten. Und statt die Karusselle, wo man Champion mit einem Item aussucht, gibt es jetzt eine Mechanik, dass man sich zwischen 2 Space Gods entscheiden muss. Das Ganze 3-mal. Und dann kriegt man ein Boon in was war das, 4-6 oder 5-1 oder so von diesem jeweiligen Space God, der verschiedene Sachen macht, keine Ahnung, eine Anomalie zum Beispiel, der dem Tank 1000 Life gibt oder sonstiges, ne? Jeder hat da was Eigenes und macht ganz gut Spaß auf jeden Fall. Da sind ein paar abgefahrene Sachen wieder drin, zum Beispiel zumindest im PBE, quasi Infinity-Sachen, dass du Shield generieren kannst, der nicht expired, und das ist halt immer schnell zu brechen halt, ne, dass die Leute das abusen, deswegen PBE ist in Ordnung, aber dann, wenn es live kommt, werden die Sachen schon wieder weg sein.
Ah, dafür gibt es ja die Testserver, ne?
Yes.
Ja, nice. Ansonsten, ja, bei mir, ich hab ein bisschen gelogen. Wir haben ja mit Hase zusammen am grünen Donnerstag, da haben wir ja tatsächlich gestreamt, das letzte Mal Resident Evil Requiem, und haben es auch beendet. Viele Leute, die zugeschaut haben, vielen lieben Dank, war cool.
Das waren gute Zahlen, die habe ich nachträglich gesehen, da war ja einiges los bei euch.
Ja, absolut.
Natürlich.
Also die Resident Evil Streams, die haben auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Da waren immer viele Leute dabei. Das war auf jeden Fall nett. Genau, wir haben es beendet. War auf jeden Fall auch spannend. Cooles ja, coole Konklusion für das Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergeht mit der Resident Evil IP im Insgesamten. Ne? Und am allergeilsten fand ich, wir haben dann den Stream beendet nach, ich weiß nicht, 3,5 Stunden oder so, ging relativ fix. Wir hätten erwartet, dass wir jetzt noch ein paar Stunden mehr da sitzen, aber Johnny und Hase haben mal ganz gut gespielt. Ich zumindest, Hase immer. Und haben wir den Stream beendet und gesagt, ja, okay, machen wir den jetzt. Ja, okay, lass mal das Spiel nochmal starten. Und dann haben wir das Spiel am selben Abend innerhalb von 4 Stunden nochmal durchgeballert, tatsächlich. Bis wir das Ende gesehen haben. Ich glaube, 4 Stunden 40 oder sowas, ne? Oder 30, ja, irgendwie so.
4 Stunden 40 in die Richtung.
Der identische Modus oder ist das danach irgendwie ein harten Mode oder so?
Es gibt den Insanity-Mode, den haben wir nicht gemacht. Wir haben es dann einmal auf leicht gemacht. Unser Ziel war es, unter 4 Stunden das Spiel durchzuspielen.
Ach, krass. Ja. Das hat leider nicht funktioniert, aber nichtsdestotrotz so ein paar Sachen freigeschaltet, wie zum Beispiel unendlich Muni in dem Moment. Und damit ist dann Hase am nächsten Tag nochmal reingegangen. Und ja, möchtest du weiter erzählen?
Ja, ich bin super. Ja, wir haben es nicht geschafft in unter vier Stunden beim zweiten Run. Man hat halt gemerkt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist zum ersten Stream und dann dem letzten Stream, weil wir anfangs schon wieder ein bisschen verwirrt waren. Ah, in welche Richtung muss ich jetzt laufen? Auch sehr viel Zeit verplempert haben, dadurch, dass wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Dass wir dann ein paar Rätsel wieder erstmal überlegen mussten. Scheiße, wie war das denn nochmal? Ansonsten hätten wir das auf jeden Fall geschafft. Und ich habe später auch irgendwann versucht, noch andere Trophäen zu holen. Ansonsten hätten die 4 Stunden wahrscheinlich geknackt. Aber durch das Durchspielen haben wir dann die unendliche Munition freigeschaltet. Das heißt, cool. Ich habe mir die Requiem genommen und bin dann einfach losgegangen. Ne? Und dann habe ich erstmal anfangs mit Grace gespielt, hatte ja die Requiem dabei, habe dann einfach alles tot gemacht. Also es war wirklich kein einziges Zombie mehr über. Und bin dann schnell dann auch in Leons Part gekommen, habe mit Leon dann auch nur das Nötigste gemacht, ne, um dieses Tor am Anfang aufzusprengen, wenn nicht weitergelaufen, irgendwo anders hin. Bin dann auch da schnell durchgekommen und war dann am Ende bei diesem Part, wo man erst wieder mit Grace im Laboratorium ist und dann mit Leon. Wobei mir dann aufgefallen ist, scheiße, Grace gibt ja die Requiem zurück an Leon und ich habe keine Waffen aufgesammelt. Also war ich auch komplett ohne Waffen mit Grace unterwegs im Laboratorium. Konnte dann natürlich nur ausweichen und nichts machen, weil ich keine Waffen hatte. Was mich ein bisschen Zeit gekostet hat, sonst hätte ich es vielleicht noch schneller gemacht. Aber umso einfacher war es danach auch wieder mit Leon. Genau, und am Ende habe ich das dann, das komplette Ding, in 2 Stunden 38 durchgehauen.
Heftig, Mann. Das ist schon heftig. Einfach so, wir haben so viel Zeit verbracht in dem Stream, dieses Spiel durchzuzocken, und dann geht das einfach in 2,5 Stunden.
Das ist echt heftig, ne? Ja.
Aber hat auch Bock gemacht.
Wir hatten beim ersten vielleicht noch so klar, mit der Stream dauert immer länger, dadurch, dass die Cutscenes und so werden ja nicht mitgerechnet in die am Ende Spielzeit, die man bekommt. Wir hatten beim ersten Run eine Spielzeit von 10 Stunden und 11 Minuten, was natürlich dann im Gegensatz zu 2 Stunden 38 immer noch sehr viel mehr ist. Aber wenn man jetzt guckt, wir haben, glaube ich, insgesamt 16 Stunden gestreamt, dann ist das doch schon ein Unterschied, ne? Von 5, 6 Stunden durch die ganzen Cutscenes, die rausfliegen und sowas, alles drumherum. Genau.
Und wie ist das Resümee von dem Game? Was würdet ihr sagen? Wo reiht sich das in der Resident Evil-Reihe ein? Ist es das beste Resident Evil oder doch eher das schlechteste?
In meinen Augen schon mit eines der besten. Ich fand, für mich war Resident Evil 4 bis jetzt immer eines der Top Resident Evil-Teile. Das, was ich so geil an diesem Teil fand, ist erstmal natürlich alles sehr modern aufgebaut. Die Story wird weitergeführt mit Charakteren, die wir kennen. Ne? Grace ist die Tochter von, also die Ashford-Tochter, die wir aus dem, aus, ich glaube, Zero schon kannten, also die Journalistin.
Spoiler.
Wieso Spoiler? Ja, wer Zero noch nicht gezockt hat, der sollte es nachholen. Wir spielen Leon, mit dem wir in Resident Evil 2 und 4 schon gespielt haben. Man sieht Orte, die man aus den alten Teilen kennt, das, was ich schon ziemlich geil fand. Und das, was ich so cool gemacht fand, ist einfach, dass du mit Grace spielst und einfach so eine langsamere, diese alte Resident Evil Schiene mit, ich muss auf Munition aufpassen, ich bin jetzt nicht so, keine Ahnung, so ein Triple X, der alles weghaut, sondern ich bin wirklich so ein kleines FBI-Girl da, die mit 3 Schuss versuchen muss, da irgendwie zu überleben. Und dann kommt der Switch mit Leon, wo du mit deiner Axt rumläufst und er so denkt, what the fuck, mir doch alles egal, ich schlachte alles und jeden ab, den ich sehe, ne? Und dieser Mix, dieses aus diesem Horrormäßigen und dann trotzdem dieses Actionreichige, fand ich mega geil. Das hat mir so richtig gefallen und dazu diese Background-Story, mega cool.
Ja, du hast es schon richtig gesagt, ne? Genau diese Sachen funktionieren für mich dann auch sehr gut und es ist auf jeden Fall eins der Top Resident Evils für mich persönlich. Ich finde, dadurch, dass Resident Evil natürlich immer so unterschiedliche Schienen gefahren ist, ne, 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9 jetzt, haben wir schon mal drüber geredet, klar, haben die auch alle ihre Vorzüge. Das heißt, ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist mein Top Resident Evil, weil alle haben so ein bisschen was Eigenes, was Geiles. Aber es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, Top 3 oder sowas. Ich weiß es nicht. Jetzt genau das aufzulisten wäre schwierig. 4 ist auf jeden Fall auch ganz oben. Ich mag Code Veronica sehr, sehr gern. Ich mag eben die alten klassischen. Ja, schwierig zu sagen am Ende des Tages. Aber es ist auf jeden Fall spielenswert und das mega, definitiv. Richtig gutes Game.
Nicht schlecht. Eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, und zwar habe ich den Anfang nur von Maximilian Dudes Video gesehen, Johnny, und der hat da Ever Crisis gespielt.
Okay.
Das Handygame von Final Fantasy VII. Und der fand das schon fast schockierend, dass in Ever Crisis sehr viele Sachen gedroppt werden, die außerhalb des normalen, also des OG Final Fantasy VII sind. Und aber noch nicht aufgeschlüsselt sind quasi in Part 3. Also könnten das potenzielle Spoiler für Part 3 sein und sonstiges.
Das ist das ich ein Kanon, was da drin vorkommt? Oder sagen die, das sind alles Parallelwelten?
Kanon.
Das ist alles ganz Kanon, nice. Soweit ich weiß. Ne? Ja. Deswegen ja, haben sie auch im Vorfeld gesagt, über die Backstory mit Glenn und alles Mögliche, dass es ja auch alles Kanon ist. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe Ever Crisis seit bestimmt, keine Ahnung, 1,5 Jahren nicht mehr gezockt, weil es nun mal einfach so ein klassisches Gacha-Ding ist. Aber was die Story angeht, da hast du komplett recht. Die hauen immer wieder so Dinge raus, die Story unterstützen, teilweise sogar, und das Gefühl habe ich sehr stark, vorbereiten auf die Releases, die jetzt kommen. Also sprich sowohl Rebirth damals, als es rausgekommen ist, haben die so ein bisschen was vorbereitet mit Glenn, hast du schon gesagt. Und auch, ich habe das Gefühl, das, was die jetzt machen, ist so ein bisschen, okay, Vorbereitung für den dritten Part, um so noch ein bisschen mehr Background zu geben, Sachen zu erklären. Vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben, da wurde auch erklärt, wie und warum Sephiroth sein Schwert ziehen kann, was das überhaupt für ein Schwert ist, wie er das bekommen hat, warum das verschiedene Längen hat und so weiter und so fort. So, da sind ein paar Sachen drin, die einfach die Welt mehr aufbauen. Und das ist eben das Geile, es ist Canon. Ne? Es wird gesagt, ey, das, was wir hier jetzt machen, gehört original mit dazu. Es ist zwar einfach nur so ein kleines Gacha-Handy-Game, aber die Sachen hier sind real. Und das ist geil, das ist schon wirklich gut.
Es scheint so, als ob sie sich darauf konzentrieren, dort die komplette Story von vorne bis hinten einmal aufzugreifen. Ne? Quasi so eine Summary und darüber hinaus noch viele Sachen zu erklären, die unschlüssig sind. Ich würde das schon behaupten, dass es ein kleiner Fanservice ist, der auch sehr gut ankommt, meiner Meinung nach.
Ja, es scheffelt auf jeden Fall Geld. Und es ist ja genauso, wie du sagst, es ist die Compilation von Final Fantasy VII. Also es ist OG Final Fantasy VII, haben die ja jetzt immer wieder aufbereitet in Kapiteln. Du kannst, ich weiß gar nicht, wie weit das Spiel mittlerweile spielen, das OG, ne? Also mit den Gacha-Elementen, aber die ganzen Fights und so weiter sind halt aus dem Original. Du hast The First Soldier mit drinne. Du hast Crisis Core mit drinne. Du hast so Nebengeschichten immer wieder drin. Ich glaube, Edwin Children spielt ein bisschen mittlerweile sogar eine Rolle. So, das ist in Zügen. So, das ist, wenn du dir die ganze Story so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgucken willst, kannst du theoretisch das Spiel runterladen, dich mit dem Kampfsystem ein bisschen anfreunden und die einfachen Fights schaffst du auch. So, das ist halt, es ist aber natürlich nicht das originale Spiel, so, das ist klar, aber es gibt dir schon im Schnelldurchlauf die ganze Story als Summary irgendwie mit und das machen sie schon gut, meiner Meinung nach.
Ja, vielleicht ist es auch sehr gut, ne, weil das Remake in 3 Parts aufgeteilt ist und sonstiges. Aber wenn wir schon beim Thema sind, Johnny, deine nächste Prediction, wann hören wir was von Part 3?
Muss Summer Games Fest sein.
Summer Game Fest, muss. Okay.
Ja, das müssen die machen. Also alles andere wäre auch, ja, Quatsch. Ich meine, wir warten jetzt schon seit ewigen Zeiten natürlich auf irgendwelche News und jedes Mal ist das natürlich auch Hoffnung, oh, jetzt muss was kommen zu dem und dem Event. Natürlich möchte man das auch einfach, aber rein super realistisch gesehen muss einfach zu diesem Summer Games Fest jetzt was kommen. In meinen Augen schon. Weil wenn wir sagen, die haben jetzt gewartet mit News und so weiter zum dritten Part, weil deren Plan war, die ganzen Releases von Remake und Rebirth auf Switch und Xbox zu bringen, um die ganze Spielerschaft abzuholen, alle Plattformen dabei zu haben und dann mit einem großen Hype den dritten Teil anzukündigen und abzuholen, dann muss das jetzt einfach sein. Quasi, weil im Juni, Juli, ich weiß gar nicht, ist dann ja der Release von Rebirth auf den anderen Plattformen. Und da müsste auch sich das Summer Games Fest ansiedeln. Und so wie wir es vermuten und immer so gemunkelt und minimal bestätigt ist, soll der dritte Teil ja nächstes Jahr kommen. Dann wird es langsam Zeit, ne? So, dann muss jetzt zumindest mal ein Title-Reveal oder sowas kommen. Ja.
Ich weiß nicht, in welchem Monat deren Jubiläum ist mit Final Fantasy VII.
Das Januar.
Januar sofort. Mhm. Okay. Wenn es nach unserer Traumvorstellung so sein wird, dass im Januar dann das Spiel rauskommen sollte, dann müssten die, wie Johnny sagt, zum Summer Game Fest schon mal was zeigen, um dann gegebenenfalls zur Gamescom oder ein bisschen später Tokyo Game Fest ist ja, glaube ich, noch danach, damit die ein bisschen Demo oder sonstige Szenen zeigen können, das so timen. Ansonsten kriegen die das nicht rein und dann wird das Spiel nicht im Januar kommen, dann wird es irgendwann Ende des Jahres kommen.
Kann auch passieren. Also wäre ich gar nicht so mit unfein, wenn das jetzt irgendwie Seasons 2027 kommt, also sprich Winter, so eine Holidays. Wäre mir auch irgendwo fast egal. Hauptsache, man bekommt jetzt endlich mal was mit.
Absolut richtig. Ich denke auch, nach den Aussagen ist es so, dass die ja schon längst quasi fertig mit dem Spiel sind und schon lange, lange am Polishen sind zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und ein Jahr Polishen ist eher ungewöhnlich lange. Deswegen könnte Januar auf jeden Fall potenziell möglich sein.
Ja.
Bitte.
Bei Final Fantasy bin ich jetzt gerade auf eine Idee gekommen. Ein Thema, das mir im Discord zugetragen worden ist mit einem Video. Und zwar haben wir ja damals auch sehr viel Final Fantasy 14 gespielt, das MMORPG. Und in dem Video, was mir geschickt worden ist, ging es um eine Kontroverse, um eine Meinung, über die ich dann viel nachgedacht habe. Und zwar gibt es ja dieses Modell von Free-to-Play-MMOs, wo es dann viele In-App-Käufe gibt und so weiter und so weiter. Und es gibt ja auch das Final Fantasy 14, das WoW, wo wir dann ein monatliches Abo haben, wo wir trotzdem noch diese Add-ons kaufen müssen, wo wir dann das neue Gebiet haben, die neuen Klassen haben und so weiter. Mhm. Obwohl es immer noch einen In-Game-Shop gibt, dieses ganze System mit dem monatlichen Abo, ist das vielleicht einfach aus der Zeit gefallen, aber wurde niemals rausgenommen? Was meint ihr?
Das ist eine gute Frage. Vor kurzem, gar nicht so lange her, haben Alex und ich angefangen, Guild Wars 2 zu zocken. Guild Wars 2 ist auch ein MMORPG, welches Buy-to-Play ist. Es gibt natürlich Erweiterungen, ich glaube 4 oder 5 an der Zahl, muss ich lügen, die mit der Zeit rausgekommen ist. Die letzte Erweiterung ist auch gar nicht so lange her tatsächlich. Und das Spiel ist tatsächlich ein Buy-to-Play und Punkt. Hat ähnliche Spielerzahlen wie WoW und Final Fantasy XIV zwar nicht, aber schon relativ hohe Spielerzahlen für ein MMORPG. Wenn man sich die Konkurrenz anguckt, die sind viel niedriger. Das wurde so ein bisschen revived natürlich wegen Release auf Steam. Und das Spiel hat es auch nicht nötig. Es hat sehr, sehr viel Content, wahnsinnig viel Content. Die bringen immer noch Erweiterungen raus. Es ist absolut vergleichbar mit den anderen Spielen, aber kein Bezahlmodell. Deswegen weiß ich nicht, wo die Kosten herkommen, dann dementsprechend. Klar, MMO ist die teuerste Spieleform oder das teuerste Genre, was es gibt in der Herstellung. Unter anderem, aber auch in der Betreibung und das Fortführen dann dementsprechend. Ne? Die Server kosten Arsch viel Geld, klar. Und deswegen, ich weiß es nicht. Das kommt, glaube ich, darauf an, wie die Kostenzusammensetzung des Spiels insgesamt sind, ne? Die Fixkosten.
Ich glaube, beides hat einfach seine Daseinsberechtigung, also jede Form. Du sagst, es ist ein Buy-to-Play, das heißt, du kaufst es einmal und spielst es so viel, wie du Bock hast, monatlich. Yes. So, ne? Also, yes. Okay. Dann gibt es ja eben die Free-to-Plays, die du einfach zocken kannst. Und es gibt eben die Monthly Subscriptions, ne? Wie eben Final Fantasy 14 oder WoW sind. Ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung, weil wenn du dir Free-to-Play anguckst, ist es halt so, du spielst es und dann hast du aber einen sehr aggressiven Ingame-Shop, in den meisten Fällen, der dir sagt, hey, kauf dies, mach das. Oder du hast direkt im Spiel mit integriert, dass du immer wieder damit konfrontiert wirst, irgendetwas zu kaufen. Wenn wir es zum Beispiel in WoW sehen oder Final Fantasy 14, du hast gefühlt schon fast ein Problem, den Shop zu finden, weil ich glaube, in 14 siehst du den nicht mal in-game. Glaube, also sehr, sehr krude, sehr, sehr und versteckt.
Doch, ein Fenster gibt es dafür, ja.
Ne, und in WoW weiß ich es gar nicht, ist sehr lange her, aber ich weiß, dass es zumindest nicht alle 4 Sekunden irgendwo aufploppt. Mhm. Und das in Verbindung mit jetzt meiner persönlichen Meinung, ich finde es halt gut, wenn ich sage, gut, dann zahle ich jetzt eben 10 Euro im Monat oder whatever und dann werde ich nicht mit so einem Scheiß genervt. Dann habe ich keinen Bock, immer wieder den Shop zu sehen und welches Mount es gibt und welche Benefits du hier und da bekommen kannst. Dann sag ich lieber, zack, hier nimm, ich mache, wie ich Bock habe. Ob ich jetzt Progress mache, ob ich irgendwie das und das machen kann, ob ich irgendwie einen Inhalt schaffe oder nicht, hängt davon ab, wie gut ich selber in dem Spiel agiere und nicht, ob ich mir jetzt irgendwelche Sachen kaufe, um voranzukommen. Was vor allem bei Free-to-Play meistens so ein bisschen auch mit Thema ist, wisst ihr?
Und aber das ist ja auch genau das. Also egal welcher Spielehersteller, egal ob welches MMORPG, am Ende geht es darum, Geld zu machen. Auf welche Weise sie Geld machen, ist dann natürlich abhängig. Wenn die ein Abo-System haben, verteilen die diese Kosten eher gesagt gleichmäßig auf die komplette Spielerschaft. Hast du so ein Free-to-Play-Modell? Ja. Keiner schenkt dir dort ein Spiel und sagt, ey, hier spielt alle kostenlos. Da gibt es die Leute, die einfach sagen, ey, ich hab da kein Problem mit, hier mal ein Taui reinzustecken und mir dann im Shop da keine Ahnung was zu kaufen. Dafür habe ich es leichter im Gamecom schneller voran und hab dann den Progress einfach durch Geld erwirtschaftet. Ja. Und dann gibt es halt die Buy-to-Play, du kaufst es einmal und hast es, vielleicht kaufst du dann nochmal DLCs dazu, aber da hast du dann auch oft nicht die Möglichkeit oder nicht so den Service wie in den anderen Games, wo du dann ein Abo-Content hast, ne? Wo du dann regelmäßig dann irgendwelche Updates oder Events oder sowas hast. Klar gibt es das da auch, aber irgendwie müssen die Geld generieren. Ne? Und wenn die irgendwo merken, dass sie mehr Arbeit reinstecken, als sie Geld generieren, wird das nicht funktionieren.
Die große Kontroverse kommt halt daher, dass, wie du schon gesagt hast, Hase, es gibt diese DLCs, es gibt diese Erweiterungen, wie WoW das jetzt auch vor kurzem rausgebracht hat. Keine Ahnung, wie die heißt, habe ich nicht gezockt.
Midnight
oder Final Fantasy 14 das ja auch gemacht hat. Wenn du diese Erweiterung kaufst, dann hast du meistens irgendwie 14 Tage kostenlose Playtime, die du dann nutzen kannst. Aber du hast das gekauft, einen Vollpreistitel gekauft, den du aber nicht spielen kannst, wenn du nicht noch ein Abo mit dazu holst. Und es gibt trotzdem noch ein Online- In-Game-Shop.
Ja.
Natürlich haben die dann alles irgendwie mit drinne, aber du kaufst ein Spiel, das du im Zweifel nicht spielen kannst, wenn du dich nicht nochmal monatlich bindest.
Ja, den Punkt verstehe ich so ein bisschen. In der heutigen Zeit checke ich schon, dass wenn du sagst, ey, ich kaufe das Spiel und ich muss jetzt nochmal directly in der Sekunde ein Abo abschließen, damit es überhaupt funktioniert. Vielleicht sollte man irgendwie dazu rübergehen, dass man sagt, du kaufst das Spiel und hast vielleicht einen Monat direkt erstmal kostenlos oder sowas. Ich weiß es nicht. Das würde das vielleicht ein bisschen abmildern. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber
das kam alles so ein bisschen bei mir hoch, weil ich parallel dann auch eine andere News gelesen habe. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wegen Stop Killing Games. Unabhängig von dieser Aktion Stop Killing Games haben sie jetzt Ubisoft wieder verklagt. Wieder eine Folge mit Ubisoft im Namen drin. Ubisoft hat ja The Crew damals rausgebracht. Das war ja das erste Spiel, was nur einen reinen Online-Modus hatte, keinen Offline-Modus. Die haben das Spiel von den Servern runtergenommen und alle Leute, die das gekauft haben, konnten es nicht mehr spielen, weil es gibt keinen Offline-Modus.
Ja.
Und jetzt haben in Amerika gibt es eine Sammelklage. 1 Million User haben sich dieser Klage angeschlossen, um Ubisoft dort zu verklagen, weil die das Spiel halt rausgenommen haben, obwohl diese Leute, diese Spieler dieses Spiel gekauft haben. Und dann gibt es wieder diese Klausel, die überall drin steht, hey, du hast nur eine Lizenz gekauft, wir können die jederzeit wieder entziehen. Und jetzt gibt es deswegen Unruhen, weil 1 Million Klagen ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Ist Nintendo auch dabei?
Definitiv, aber auch verdient. Meiner Meinung nach absolut verdient, sowas darf man nicht machen, ne? Also einfach nur entziehen oder sonstiges, das Spiel aktiv sterben lassen und die Leute Vollpreistitel gekauft, konnten das nicht mehr spielen. Das funktioniert halt nicht. Ne?
Ja, man muss natürlich ein bisschen differenziert sehen, ne? Also zum Beispiel MMOs, wenn die abgeschafft werden, dann kannst du die halt nicht mehr zocken. Punkt. Das ist ja, ne, passt ja gerade eben ganz gut. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber
und dann hast du ein monatliches Abo, dann ist es ja okay. Dann zahlst du halt nicht mehr das Abo, ne? Ja. Hast du dann aber das Vollpreisspiel gekauft, diese Erweiterung oder was auch immer, und dann wird das einfach rausgenommen, ist ja wieder dasselbe Bier.
Das Ding ist ja, ein Spiel wie The Crew hatte ja trotzdem, obwohl du, glaube ich, online spielen konntest oder musstest, hast du natürlich auch die Möglichkeit gehabt, das Solo zu spielen. Ich glaube, es gab da auch so Racings und so weiter gegen NPCs und sowas, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, es war so, aber ich habe es ja selbst nicht gezockt. Und da zu sagen, ey, wenn du die Server runternimmst, kannst du das Spiel gar nicht mehr spielen, ist natürlich ein scheiß Weg. Und dadurch kam eben diese ganze Stop Killing Games Initiative. Und es ist auch richtig. Ich finde das schon ordentlich, dass man sagt, ey, behandelt mal eure Games so, dass im Nachgang auch Leute spielen können. Dann patcht halt den Multiplayer-Mode raus, keine Ahnung was, und lasst die Leute spielen, wenn sie Bock haben. Aber lasst es nicht einfach sterben. Ich meine, wir haben super viele andere Probleme auf dieser Welt. Und Games zu konservieren ist natürlich eins der kleinsten Probleme. Aber es ist halt schade, wenn im Endeffekt Kunst irgendwo verschütt geht, ne?
Es ist ja nicht nur die Kunst, die verschütt geht. Heutzutage sieht man es ja bei vielen Live-Service-Games, die innerhalb von 14 Tagen abgeschaltet werden. Ja. Da wird es oft wieder erstattet, Gott sei Dank erstattet. Aber wenn es dann halt nicht 14 Tage sind, dann lass es 3 Monate sein oder 4 Monate sein, dann ist das Spiel weg. Und das ist halt ein elendiges Thema, das immer wieder aufkommt. Wie lange müssen diese Spiele wirklich konserviert werden? Was steht uns zu, was steht uns nicht zu? Und im selben Zug mit der Thematik kam es bei mir einfach mit diesen MMOs auf. Okay, wir haben eine Erweiterung, die wir kaufen, Vollpreiserweiterung, kostet meistens 40 Euro oder mehr. Trotzdem noch ein Abo und es gibt trotzdem noch einen Online-Shop.
Deswegen unterstützt mal gerne so Services wie Good Old Games, GOG.com. Keine Werbung für die, also wir kriegen kein Geld, aber ich finde, das ist eine geile Sache, weil die dort eben Spiele sich tatsächlich vornehmen zu konservieren. In einem Zustand, in einem gepatchten Zustand für PC-Releases DRM-free, also ohne irgendwelche komischen quasi Kopierschütze oder sonstiges, die deine Leistung nochmal runterstrauben und sowas. Gibt's dort und die machen echt einen nicen Job. Also wirklich. Wenn ihr da einfach mal reingeht, könnt ihr sehen, dass ihr da irgendwie, keine Ahnung, letztens kam noch irgendwie Breath of Fire 4 für 2,99 für einen PC-Release. Bam. Direkt gekauft. Weil einfach geil. Warum nicht? Ne? Schön Release dazu haben und einfach die Leute dazu unterstützen. Guckt gerne mal rein. Da gibt's echt mittlerweile einiges an geilen Games.
Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns schon für einen kleinen Obolusken den Peiniger bei Steady abonnieren und uns helfen, diese Projekte auf die Beine zu stellen. Kleine Werbung für uns.
Zwischenwerbung.
Das war Werbung.
Wenn ihr keine Werbung haben wollt, dann abonniert uns.
Dann kriegt ihr trotzdem Werbung. Nein, aber funktioniert auf lang definitiv nicht. Aber das ist unter anderem auch das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben eine Flut an Spielen, die enorm ist einfach nur. Jeder und seine Mutter erstellen jetzt mittlerweile Spiele. Auch unter anderem KI haben wir des Öfteren schon drüber geredet und auch, dass es im Gaming eine Zukunft geben wird, auf jeden Fall, wo Spiele komplett KI generiert sind. Und jetzt im März ist, glaube ich, ein Early Access, wenn ich das richtig jetzt mitbekommen habe, rausgekommen von einem Spiel, welches komplett zu 100% KI generiert ist. Das ist eine Art Vampire Survivors Abklatsch, ne? Auch ähnliche Grafik, pixelig und alles. Codex Mortis heißt das. Und das ist der Clou, zu 100% KI generiert. Also wirklich zu 100%. Und das ist absolut verrückt. Das ist,
gibt es da Probleme? Wo wird es vertrieben? Auf Steam?
Auf Steam, ja. Für einen kleinen Obolusken den Peiniger von 3,99 oder so.
Steam ist da ja immer sehr vorsichtig, was KI-generierte Sachen angeht. Da bin ich gespannt, wie das dann langfristig aussehen wird.
Naja, genauso wie im Streaming und im Social-Media-Bereich, dass immer mehr Sachen kommen, wo beim Stream ist es ja schon länger so, es muss deklariert sein, dass es KI generiert ist. Na? Also muss ein Disclaimer unten drunter stehen, jeder muss es sofort sehen. Na? Und diese Regelungen werden auch für Games und alles Mögliche kommen.
Voll. Ich finde es erstmal interessant zu sagen, ey, das ist ein 100%ig KI-generiertes Game, einfach weil auch Programmierung und so weiter, wie funktioniert das im Hintergrund, haben sie es nett programmiert, also was heißt sie, sondern KI. Das finde ich erstmal irgendwie interessant zu sehen, was kann denn KI? Aber das ganze Thema drumherum finde ich immer noch sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig.
Boah, Johnny, ich habe gerade eine krasse Idee.
Okay.
Ich habe gerade drüber nachgedacht und wollte euch die Frage stellen, hey, welches Spiel, Good Old Games und so weiter, wenn ihr eins aussuchen könntet, dass ihr jetzt auf die aktuellen Konsolen einfach nur portieren könnt, 1:1, dass es spielbar ist, ja, welches wäre es? Und dann musste ich bei dir an Jade Cocoon denken.
Mhm, ja.
Und dann habe ich persönlich an Monster Rancher gedacht. Kennt ihr das noch, wo ihr die CDs in die Konsole legen konntet und dann wurden Monster generiert?
Geil.
Stellt euch mal vor, diese Fusionsmechaniken, die wir damals hatten, die alle rausgenommen worden sind in neueren Spielen, die wird jetzt KI-basiert wieder in Spiele reingepackt.
Ja.
Dass aufgrund dieser Monster, die du hast, diese KI sagt, okay, so würde das aussehen. Vielleicht da kannst du noch ein oder zwei Inputs geben, wie zum Beispiel, der soll eher amphibisch sein oder sonstiges. Hatten wir schon?
Da haben Arthur und ich weiß nicht, ob wir das im Dings besprochen haben, im Podcast oder nicht.
Nee, das wäre mir neu.
Nein, wir standen draußen vorm Haus, vorm Studio, als wir mal aufgenommen hatten und die Jungs weg waren, haben wir nochmal ganz kurz drüber gequatscht. So, stell dir vor, sowas wie Jade Cocoon und jetzt eben mit der aktuellen Lage mit KI, was dort alles möglich wäre. Und wäre ich smart,
schützen.
Wäre ich smart, könnte ich programmieren und hätte ich Geld. Würde ich das machen. Gar keine Frage.
Dann hast du ja schon 0 von 3 Sachen erreicht.
Ja, gut. Könnt ihr irgendwas davon beisteuern?
Kann auch
also du kannst gehen. Programmieren. Arthur, du hast Geld. Enrico, du bist da.
aber dann haben wir auch gesagt, guck mal, was möglich ist. Ne? Klar, KI generiert, wie das aussehen könnte, aber du kannst ja auch Faktoren dann mit einfügen bezüglich Genetik, dass Wahrscheinlichkeiten für Genetik und sowas, ne, zufallsbasiert dann generiert werden, dass mehr Sachen von dem Monster genommen werden, mehr Sachen von dem Monster und sowas. Völlig gestört, was da möglich ist.
Absolut.
Wie geil, wenn das dann noch so ein bisschen ordentlich aussieht und nicht KI-Slop-mäßig. Das könnte so viel bringen. Wir müssen diese Lizenz schützen. Interessant, dass wir bei KI-generierten Sachen über Lizenzen schützen sprechen. Aber ja, wenn ihr damit 1 Million oder mehr macht, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir wollen unseren Anteil haben.
Ich rede ja sehr, sehr viel über Jade Cocoon und Jade Cocoon ist immer ein großer Teil meines Lebens. Ich habe tatsächlich eine halbe Stunde vor der Aufnahme habe ich einen Jade Cocoon Randomizer nicht gefunden, den kannte ich vorher schon, habe den
gerade noch
drüber laufen lassen. Gerade eben habe ich das gemacht, habe ich den drüber geschmissen, habe ein paar Sachen gemacht, habe das Spiel angeschmissen, ein bisschen gezockt. Ich arbeite ja im Hintergrund immer noch an einem Ding, das potenziell mit Jade Cocoon in Verbindung steht. Das kommt. To be announced. Mal sehen. Und also, wenn ich einfach irgendwann, ich habe ja sogar vor einiger Zeit, habe ich mir angeguckt, bei wem liegen denn jetzt die Rechte und könnte man sich potenziell die Rechte kaufen? Weil die liegen ja so brach. Keiner nutzt sie. Und ich habe nur Rechte gefunden zu Jade Cocoon 2 und wusste nicht, okay, wie ist das denn jetzt mit dem ersten Teil? Also liegen die da mit drin? Ist das alles eine IP? Bla bla bla. Ich habe mich da ernsthaft mal mit auseinandergesetzt. Ich habe E-Mails verschickt an Leute, an E-Mail-Accounts, die ich gefunden habe, die damit in Verbindung standen, keine Antwort bekommen, weil ich einfach wissen wollte, okay, potenziell ist es möglich, die IP zu bekommen. Weil ich würde sie einfach gerne haben, wenn sie nicht viel kostet. Oder
was stand mal, in der Mail im Betreff drin? Was letzte Preis?
so nicht, aber halt erstmal auf Interesse und so tief bin ich drin. Ich sag's dir ganz ehrlich. Krank. Also, das wäre heftig.
Das ist sehr gut.
Was ich mich so heftig. Was ich mich so frage, ne, wenn wir jetzt KI-generierte Games angucken, also es fängt da jetzt so an, dass die ersten Games KI-generiert sind und irgendwann werden wir vielleicht AAA-Titel bekommen, die KI-generiert sind, ne? Dann frage ich mich, wie ist es denn mit Sachen wie Bugs, Glitches und so. Wie weit kann die KI sowas, also gerade bei Bugs und Glitches und sowas, sind ja irgendwo technische Lücken drin. Klar, gut, Glitches gibt es ja auch teilweise welche, die extra eingebaut sind, aber normalerweise sind es ja irgendwelche Lücken, die, sag ich mal, auf menschliches Versagen hinausgehen. Und da frage ich mich, wie stark diese KI am Ende genau solche Lücken füllen wird. Ne? Also gibt es irgendwann eine Zeit, wo die KI so gut ist, dass sie hier keine Glitches, keine Bugs mehr haben?
Definitiv. Und wenn, dann werden die schnell ausgemerzt. Ne? Es ist ja so, dass die KI dann irgendwann, jetzt sieht man das schon mit den KI-Agenten und alles Mögliche, es ist nicht nur eine KI, die das dann baut, sondern es sind viele Einzelne, die jeder seinen Aufgabenbereich haben, ne? KIs oder Agenten dann dementsprechend. Und die werden dann immer kontrolliert. Ne? Und das, dieses ganze Schema in dem Sinne, ne, dieser ganze Loop, der sich dreht, der verbessert sich auch immer wieder durch Learning und alles Mögliche. Und so unglaublich schnell, dass ich denke, dass wir 2030 bis 2035 spätestens schon wahnsinnig gute Spiele bekommen werden, leider.
Ja, ich kann das sogar begründen mit einem Gedankengang. Wir kennen es bei Speedruns schon. Es gibt ja bei Speedruns, auch Mario N64 und so weiter, KIs, die das Spiel noch viel, viel schneller durchspielen, mit Glitches, die von Menschenhand gar nicht möglich sind. Also du kannst diese Tastenkombination nicht time-perfect schaffen. Oder frame-perfect, genau so heißt es. Die kannst du gar nicht schaffen, aber die KI findet die. Und dann versuchen Menschen das Ganze nachzumachen und versuchen den Glitch doch irgendwie hinzukriegen. Diese KIs können ja auch Spiele darauf prüfen und versuchen, ein Spiel, das in Entwicklung ist, dann dementsprechend diese Bugs und so weiter herauszufinden und die dann auch im zweiten Zug vielleicht, wenn man das programmiert hinbekommt, zu berichtigen, zu entfernen.
Ja, das ist eine KI, hat ja auch ganz andere Möglichkeiten dann, ne, diese Bugs zu finden. Meistens ist das ja jetzt in der Entwicklung so, dass du danach Tester hast, diese Games einfach durchzocken oder hier bestimmte Dinge ausprobieren in den Games, um zu gucken, hey, haben wir da irgendwo Glitches, Bugs oder so, die wir vielleicht noch entdecken, laufen in irgendwelche komischen Ecken rein, gucken, ob die dann durch die Erde fallen oder so. Eine KI hat natürlich da ganz andere Möglichkeiten, sich sowas zu prüfen, sowas zu testen in einer Geschwindigkeit. Da kannst du Millionen Tester einstellen, die wir uns nicht schaffen. Und da bin ich echt gespannt, wie sich sowas dann am Ende entwickeln wird. Ne? Und dann auch natürlich auch noch kostentechnisch, weil wenn du so eine KI hast, die sowas entwickelt, ist es von der, klar, so eine KI frisst auch extrem viele Ressourcen auch an Kosten, Serverkosten, die Stromkosten und sowas, alles, was so eine KI frisst, das ist sehr viel, das ist sehr teuer, das, was viele auch gar nicht so im Blick haben, ne? Was da eigentlich für Kosten hinterstecken. Aber es ist immer noch viel kostengünstiger, als wenn du da ein riesengroßes Entwicklungsteam hast und das alles drumherum, ne? Und da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt und ob sich dadurch vielleicht sogar, wenn KI-Games kommen, insgesamt die Kosten von Games reduzieren werden.
Wir kommen immer zurück zur KI in jeder Folge.
Und definitiv werden sich die Kosten von Games nicht reduzieren.
Nein, auf gar keinen Fall. Da wird der neue Lambo gekauft und dann ist das so.
Genau. Und dann ist es so. Falls ihr die Dinge, die Enrico gerade angesprochen hat, Tool-Assisted Speedruns, TAS, könnt ihr gerne mal googeln oder auf YouTube mal schauen. Da gibt es einige von. Das ist wirklich super interessant, wie nicht menschliche Spieler, also Computer, effektiv Spiele durchspielen können. Ist völlig crazy. Frame-perfect Inputs und das jedes Mal ohne irgendwelche random Dinge ist absolut crazy.
Da gibt es auch richtig wilde Super Smash Fights, die mit TRS laufen. Das ist so krank.
Oh, das will ich mal sehen.
Da gibt es auf YouTube auch ganz viele Videos zu. Das ist wirklich krank.
Ist das kranker als wir am Abend so nach 3-4 Stunden mit ein paar Kaltgetränken?
Ja, das ist genauso wie vor 2 Tagen Tekken 7. Oder war das Tekken 6? Nee, Tekken 7 war das, das wir gespielt haben. Das war super. Inzest? Wir waren.
Das war Street Fighter 6.
Das war Street Fighter. Ja, aber kam auf jeden Fall nah dran, sagen wir mal so.
Oh mein Gott. Stell dich mal vor, Warframe mit TRS. Da musst du doch beim Zugucken kotzen.
Ja.
Du musst so schon kotzen, wenn André zockt. Das Spiel so schnell ist, Mann.
Ach so, wenn er Warframe zockt. Ich dachte generell.
Auch.
Ich habe letztens noch etwas anderes gelesen, wenn man ein bisschen das Thema jetzt wechselt. Wir haben jetzt über Resident Evil Requiem gesprochen. Crimson Desert war jetzt auch ein Game, das dieses Jahr sehr gehypt wurde und drauf gewartet wurde. Und ein Game natürlich, auf das alle warten, GTA 6. Kommt immer näher. Im November kommt das raus. Und jetzt habe ich gelesen, dass Sony und Doxa ein Bundle rausbringen wollen. Das heißt, du kannst die PS5 Pro mit GTA 6 und dann 3 Monate PS Plus zusammen holen für 999 Euro. Wo ich erstmal dachte, boah, ist das ein Preis, ne? 999 Euro.
Günstig.
Und das ist es nämlich, ne? Im ersten Moment dachte ich, boah, das ist heftig teuer, aber das ist es ja gar nicht mehr.
Und nee. Die PlayStation 5 Pro wird ja jetzt auf 950 Euro angehoben. Die hat ja vorher, lass mich lügen, 800 gekostet.
Ja, genau.
Deswegen ist das noch richtig gut vom Preis.
Und dann ist mir so in den Kopf gegangen, als ich das gelesen habe und so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was ist denn, wenn jetzt GTA 6 rauskommt und man eigentlich schon fast die PS5 Pro benötigt, weil auf der PS5 von der Leistung her es zu Problemen kommen wird. Oder beziehungsweise, was heißt Problem, aber dass es da nicht mehr so sauber läuft. Ist das vielleicht so ein bisschen so eine Richtung, wir bringen dieses Bundle raus zu einem guten Preis, um die Leute an die PS5 zu bringen, damit die GTA 6 vernünftig zocken können, weil wir es auf der PS5 Ja, genau, weil wir es auf der PS5 nicht so ganz gut hinbekommen haben mit dem, was wir hier vorhaben mit GTA 6. Und das war so ein Gedanke, ob es vorher sinnvoll ist, vielleicht auf die PS5 Pro umzusteigen.
Dann bevor die Preise so höher werden, auf jeden Fall. Was ich weiß, dass die Cutscenes, die gezeigt haben in den Trailern, meistens stand da unten drin aufgenommen bei einer normalen PS5 und nicht bei der Pro. Ich stimme dir aber zu, bei der Pro wird das natürlich viel geiler aussehen. Und da ist die Frage, was hast du an dich selbst auch für einen Standard? Was möchtest du selber eigentlich haben?
Immer der höchste.
Gibst du dich mit der normalen zufrieden?
Es ist so crazy, dass GTA einfach wirklich ein Systemseller ist, ne? Und dass nicht nur die normale Variante, sondern auch die Pro-Variante für einen Taui verkauft werden kann. Und machen wir uns nichts vor, die Leute werden übel drauf anspringen.
Ja.
Definitiv. Safe. Wenn Sony auch noch dann dementsprechend Kapazitäten hat und die Konsolen verkaufen kann, dann wird geil. Also ich bin da auch im Zwiespalt, ich weiß gar nicht. Ich habe ja immer noch die erste Version der PlayStation 5 von damals noch. Ich habe mir immer wieder mal überlegt, hey, solltest du mal auf die Pro updaten, aber nicht, weil du es brauchst, sondern einfach nur, ja, komm, vielleicht so wäre ja mal irgendwie ganz nett, ne? Gerade im Hinblick auf GTA und keine Ahnung was. Aber der Preis ist einfach wirklich zu gepfeffert, was soll ich sagen? Ey, ein Taui reinballern, das ist zu crazy.
Das ist aber Frage, jetzt die Ankündigung, dass die Preise höher werden, 150 Euro für die Pro mehr werden, kam ja auch relativ kurzfristig. Lass es vor 1-2 Wochen sein. Ja. Gegebenenfalls werden die das Bundle ja vom Preis auch anheben, weil 3 Monate PS Plus und GTA 6 für 49 Euro mehr als die normale Konsole, das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, wenn man schon darüber spricht, dass GTA alleine über 100 Euro kosten soll.
Also die News kam jetzt von letzter Woche, ne? Ich habe sie jetzt letzte Woche gelesen. Keine Ahnung, ne? Das ist natürlich jetzt eine Frage, ist das dann wirklich so ein geiles Angebot oder ist es wirklich erstmal noch mit den alten Preisen und am Ende kostet das doch 1200 Euro, das weiß ich, ne?
Ach, das werden wir sowieso nicht sehen, bis wirklich dann der Release in die Nähe rückt und die ersten Angebote wirklich namentlich rauskommen.
Ja.
Mhm. Oh, meint die GTA 6 wird auf die Switch 2 geportet?
Nee, nur auf die normale
Ladezeiten.
Switch.
Die normale Switch. Da muss man zwei Switch 2 aneinander kleben, damit das funktioniert.
Wie bei Hogwarts Legacy mit den mit diesen Blöcken, die du hattest, wo du jedes Mal eine Ladezeit hast.
Na, es ist zumindest eine Möglichkeit, das Spiel zu portieren, was soll man sagen? Vielleicht kriegen wir so GTA 6 auch auf die Wii U.
Ich glaube, da werden wir es eher auf einem Schwangerschaftstest zocken können als auf der Wii U.
Muss es aber aussehen wie San Andreas.
Gibt es Skyrim auf einem Schwangerschaftstest? Entschuldigung.
Nee, aber Doom. Doom, also es haben wirklich welche geschafft, Doom auf einem Schwangerschaftstest zu programmieren, das alte.
Ernsthaft
jetzt? Ja, gibt es Videos zu.
Alter. Das ist sick. Die Welt hat auch schöne Momente zu bieten, das muss man sagen.
Apropos Skyrim, ich habe jetzt heute eine News gelesen und zwar bei
Entschuldigung, Scrolls. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Nein, es ist Doom. Entschuldigung.
Bei Elder Scrolls Online, die nächste Erweiterung, die kommt, die wird Skyrim beinhalten. Also wir können jetzt sogar in einem ganz anderen Spiel nach Skyrim reisen.
Digga. Aber jetzt so mal zu diesem Schwangerschaftstest, das ist so geil. Wieso bist du auf meine Konsole? Das ist
auch nicht schon wieder. Ich hab's gerade programmiert.
Ich wette, da gibt's noch ein paar Gags.
Falls ihr allein.
Dann haben wir uns alle ausgesprochen, jeder hat sich ausgekotzt und seine aktuellen Themen, die ihn beschäftigen und vielleicht nachts nicht schlafen lassen, konnte er hier loswerden und vielleicht sieht es heute Nacht besser aus. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute mitgemacht habt, dass ihr heute Themen auf den Tisch gelegt habt, die Spaß gemacht haben, Jungs. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, überall wo ihr uns seht, Steady, Obolusten in Peiniger, ich brauch's nicht nochmal wiederholen. Weil es in dieser Folge schon kam. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer ihr macht und viel Erfolg. Vielen Dank, Jungs.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ich gehe Doom spielen.
Ich gehe pinkeln.